Kölsch und Jod, der Rheinland-Podcast. Die heutige Folge wird präsentiert von der DB Regio NRW. Wir bringen euch gern hin.
Heute greifen wir nach den Sternen, zumindest nach zwei Sternen. Wir sind heute in einem der besten und exklusivsten Restaurants Kölns im Ochs und Klee und treffen Daniel Gottschlich. Seit 15 Jahren führt er dieses Restaurant, entstanden im belgischen Viertel, jetzt im Rheinauhafen. Daniel ist gebürtiger Rheinländer und Spitzengastronom und ich will heute wissen, wie kölsch ist Daniel in diesen 15 Jahren Ochs und Klee eigentlich geblieben? Wie schafft es der halbe Hahn in sein Zwei-Sterne-Menü? Und warum sagt er in seinem neuen Buch Grazie Roma? Wir sagen Grazie Daniel, dass du im Podcast bei uns bist und gehen jetzt auf eine Experience Taste mit Kölsch und Jod.
Super cool.
Geht's dir gut?
Mir geht's gut.
Wir können kurz erklären, wir zeichnen diesen Podcast auf, während du schon da der Küchencrew gesagt hast, was für heute Abend alles ansteht, denn Restaurant wird heute wieder geöffnet, ne?
Genau, 18:30
Uhr. 18:30 Uhr. Was passiert jetzt gerade in diesen Stunden vom Eröffnen?
Ja, das ist ja genau das ist ja das Geheimnis, sag ich mal. Überhaupt, sag ich mal, der Profiköche, ja, oder auch was hinter so einer Gastronomie steckt, wenn es jetzt nicht gerade Convenience ist und die Köche, die irgendwo angestellt sind, gerade einfach nur die gefrorenen Burger-Patties irgendwo rausholen, dann muss man halt das Mise en Place machen. Ja, und das ist französisch die Vorbereitung in der Küche. Diese Vorbereitungen sind essentiell, damit dieser Abends, dieser Ablauf reibungslos läuft.
Erstmal zu deiner Kochleidenschaft. Die hast du im Grunde von deiner rheinischen Oma bekommen, oder? Also wie muss ich mir deine Kindheit vorstellen? Du bist geboren in Troisdorf, aufgewachsen in Hennef, also im Rhein-Sieg-Kreis. Und dann hat man da auch täglich die rheinische Küche kennengelernt? Oder wie war es? Also wie hast du das
total mitgenommen? Ja, also total mit dieser rheinischen Küche.
Das Küche, ist auch so rheinisch.
Ja, rheinische Küche.
Küche.
Das war wie ein Automatismus gerade. Küche. Ja. Bin ich aufgewachsen und da gab es halt Gulasch. Und ja, und so Gulasch mit Nudeln, oder? Das ist doch so ein Kindheitsgericht, ja. Oder? Ja. Das ist einfach total geil. Mit Apfelkompott.
Damit man das Süße dabei hat. Wir kommen genau gleich auf die Geschmacksrichtung.
Ja, zu sprechen, aber ja. Das war auch so bei meiner Oma. Ja. Und das ist mein absolutes Favorite-Lieblingsgericht. Hat mich jemand gefragt, was wäre das letzte Mal, was du einnehmen würdest, wenn du gehenkert wirst oder so. Und dann habe ich kurz nachgedacht und dachte so, ein Steak, Burger. Und dann dachte ich wirklich an dieses Oma-Gericht wieder zurück. Von meiner Oma mütterlicherseits. Die hat so eine Art Fleisch. Es ist irgendwie so gefühlt wie eine Bolognese ohne Tomate. Also wie so ein fleischgehacktes Ragout, was aber sehr, sehr, ehrlich gesagt, nur aufs Fleisch bezogen ist, ja. Aber das Interessante war, da ist auch immer so ein Spritzer Maggi drin und Lorbeer. Lorbeer ist so eine, finde ich, so ein total rheinisches Ding. Das ist gefühlt ja überall drin, ja, sag ich mal. In jeder Braten und sowas, das ist so das Gewürz irgendwie. Und bei diesem Oma-Essen, was sie tatsächlich dann auch immer wieder gekocht hat, wenn wir dann zu Besuch waren, und es war immer Kartoffeln und Nudeln dabei, was eine sehr interessante Kombi ist. Also es ist jetzt auch nichts total Fremdes, sag ich mal. In Sardinien gibt es ja diese gefüllten Raviolis mit Kartoffeln zum Beispiel. Also ja, es ist jetzt nicht total abwegig, dass das jetzt niemand machen würde. Ja. Aber es ist schon so arme Leute essen gewesen. So. Das heißt, du hast schon so dieses, so nach dem Krieg, weißt du, hast du dann diese Fleischsoße, die also explizit auch nochmal total, die hat die 4-5 Stunden hat die diese gehackte Soße gekocht.
Und das auch, ist ja so, ganz kurz, das ja, ist ja sowieso bei den rheinischen Gerichten ganz oft, die brauchen Zeit, ne?
Ja. Ja, die brauchst so eine Schmorzeit.
Die Omas hatten damals auch noch die Zeit, ne?
Die haben da morgens früh dann angefangen zu kochen. Und das war dann auch noch so in meiner Kindheit so. Das hat sich dann erstmal nicht geändert über die ganzen Jahre. Und da gab es aber dann dabei bei dem Gericht Apfelkompott. Mhm. Und genau, da kamen auch so diese ganzen Geschmäcker irgendwie dann auch zusammen, ne? Weil du hast dann dieses süß-säuerliche von dem Apfelkompott, dann dieses herzhafte von diesem Ragout, ja, und dann, weißt du, so dann die Butter und so, die an den Nudeln war, so richtig viel Butter, weißt du, so ein Butterschwamm.
Geschmacksträger,
ne? Das Fett. Und diese Kartoffeln dabei, so diese mit diese Stärke und so, ne? Und ja, das hat mich auf jeden Fall geprägt, also diese Einfachheit auch irgendwo, ne?
So, da warst du aber noch Konsument oder hast du auch da schon daneben gestanden, mitgekocht oder wann kam diese Kochleidenschaft?
Ja, die entstand irgendwann, während ich dann mit meiner Mutter öfters mal so in der Küche rumhantiert habe und einfach so ein extremes, so ein extrem Fable hatte auch fürs Essen. Also auch wenn wir dann mal essen gegangen sind, wir sind sehr selten essen gegangen. Aber wenn, dann habe ich da auch so richtig reingehauen. Also auch so im Urlaub oder so, ne, es muss immer das Teuerste sein. Ne, so, jetzt mein Vater immer tierisch drüber aufgeregt, dass jetzt muss der wieder das Teuerste bestellen. War einfach so, weißt du, das ist so, wenn du so bürgerliche Eltern hast, ne, die jetzt nicht irgendwie so High Society sind oder so, oder aus so halbadlig oder so, wo das einfach so ganz normal ist, so ja, wir gehen natürlich jeden Samstag essen und jeden Sonntag auch. Und eigentlich koche ich gar nicht zu Hause. Unsere Küche kostet 400.000 Euro, aber wir kochen eigentlich nicht. Was auch völlig in Ordnung ist, weil das sind ja auch unsere Gäste. aber so diese gut bürgerlichen Menschen, so wie ich aufgewachsen bin, da gab es das einfach nicht, so dass man da einfach essen gegangen ist. Das gab es halt zum Geburtstag und zu besonderen Anlässen. Und da war das immer für mich total aufregend. Und wenn ich dann mit meiner Mutter gekocht habe in der Küche, dann hat sich das dann immer mehr dahin entwickelt, dass ich das eigentlich selber machen wollte. Und irgendwann habe ich dann angefangen, da habe ich so ein chinesisches Kochbuch geschenkt bekommen. Oder ich habe es mir sogar ausgesucht oder so in irgendeiner Buchhandlung. Irgendwie sowas. Ja,
weit weg vom Rheinischen, ne?
Ja, aber es war so total, also ich habe das, glaube ich, letztes Mal, ich habe das mal wiedergefunden. Also so, das ist so richtig 80er chinesische Küche, so ganz, ganz. Aber ich fand's total cool. So. Und ich bin dann immer schon zum Bauern gefahren dann. So, da war ich so vielleicht so 10 oder so, 10, 11. Und hab dann angefangen, die Sachen da zusammenzusuchen und hab die dann, so wie ich das meinte, dann da gekocht.
Okay, krass.
Und ich wollte halt Koch werden und dann habe ich es mir leider ausreden lassen.
Von wem?
Von meinen Eltern. Ja? Also weil, und jetzt kommt wieder dieser Full Circle. Weißt du, wenn du da nicht so eine, also jetzt heutzutage ist es ja ganz anders. Das Standing in der Standing für Gastronomie, das Standing, was Köche haben, das ist ja ein ganz anderes, als wenn du das jetzt mal 25 Jahre zurückdenkst.
Ja.
So, und vor 25 Jahren, wenn du aus dem gut Bürgerlichen kamst, dann hattest du einfach auch ein grundsätzliches Bild von einem Koch und das war kein gutes. Ja, das war ein versoffener, versiffter Typ, der hinten an der Hintertür von der Küche stand und geraucht hat und Bier getrunken hat. So. Und da sah mich meine Eltern nicht, sondern ich lerne mal was Anständiges. Da musste dann immer noch arbeiten und die hatten halt dieses Bild, weißt du? Und da, wieso solltest du dann denken, das ist jetzt genau das Richtige, was unser Sohn machen sollte? Und natürlich hatten meine Eltern natürlich da offensichtlich einen Einfluss auf mich und haben dann gesagt, nee, komm, guck dir das doch mal an, Mann. Mach doch mal das, was dein Vater gemacht hat. Und dann tatsächlich, er war Elektriker hab dann auch ein Praktikum gemacht und das Praktikum fand ich schon so kacke. Das war schon so schlimm und ich hab's dann trotzdem gemacht, weißt
hast
du?
Hast du abgebrochen oder hast du durchgezogen? Diese erste Ausbildung?
Die erste Ausbildung habe ich durchgezogen tatsächlich. Mhm. Und jetzt kommt das absolute Paradoxum, dass die Abschlussnote war besser als eine Kochlehre.
Okay. Aber okay, Steigenberger ist schon was gehobenere, Gastronomie. Dann geht es für dich, ich möchte relativ schnell zum Ochs und Klee kommen, deswegen mach ich das so. Dann geht es für dich als Sous-Chef in ein Kölner Brauhaus. Ist das nicht das Kontrastprogramm oder stellen wir uns gerade Kölner Brauhäuser völlig unterbewertet vor?
Nee, das ist schon so.
Lag's an der Note, oder?
Lag an der schlechten Note. Mich hatte jemand, der vorher auch mit mir auf dem Petersberg gearbeitet hat, hatte mich mehr oder weniger gerufen, hier, komm doch mal mit dahin. Und das war so der bessere Teil vom Früh. Ja, das, sagen wir so, das gibt's auch nicht mehr tatsächlich. Diesen Teil vom Früh haben die irgendwann abgeschafft. Das hieß Hof 18. Mhm. Das war so brandneu. Der Sebastian, der war auf dem Saucier auf dem Petersberg und hat mich dann angerufen und hat gesagt, hier willst du nicht hinkommen. So, und dann bin ich da aber in diese Hofbräustuben gekommen. Das war so die gute Stube da vom Früh. Das war jetzt nicht diese Brauhauskeller-Sache, sondern das war so ein bisschen oberhalb. Weißt du, da hast du so auf den Brunnen auch, hast du ja Heinzelmännchen im Brunnen.
Ja, genau.
Hast ja da runtergeguckt und ja. So, ne? Und das war dann immer so, weißt du, da kamen so Leute nach der Philharmonie und so. Ne? Das war auch immer ein sehr, sehr spätes Geschäft. Da kann ich mich immer gut dran erinnern auch. Da kamen dann so Leute um 22:30 und haben da irgendwie voll reingehauen, ja, und manchmal auch 20 oder 30 Leute so. Und da saß man halt so richtig wie in so einem Gasthaus, in so einem feinen Gasthaus, ne? Da bin ich dann als Sous-Chef untergekommen Und somit bin ich dann in diese ganze Brauhaus-Welt gekommen. Ja.
Und dann 2010 ist die Eröffnung des Ochs und Klee im belgischen Viertel, hatte ich richtig, glaube ich, gesagt. Na, also nicht jetzt, wo wir hier sitzen.
Es ist interessant, weil das ist genau die Schwelle vom Rathenau-Viertel
ja.
zum belgischen Viertel. Okay. Und zwar genau, weil die Richard-Wagner-Straße ist genau die Grenze.
Auf der das Grenze. Heißt,
aber eigentlich müsste man sagen, belgisches Viertel hört sich zwar besser an, aber es ist eigentlich nur das Rathenau-Viertel.
Okay, dann sind wir korrekt, Rathenau-Viertel. Und dieser Schritt, diesen eigenen Laden aufzumachen oder ein eigenes Restaurant zu machen, das ist ja schon ein gewagter Schritt, beziehungsweise da muss man ja auch schon irgendwie eine klare Idee haben. Hattest du die damals schon? Das wird ein Fine-Dining-Ding oder in welche Richtung hast du das Ochs und Klee damals gedacht?
Also, dass das so ein Fine-Dining-Ding wurde oder dann irgendwann mal werden sollte, das war mir zu dem Zeitpunkt noch nicht so ganz klar, das muss ich ehrlich sagen.
Was wolltest du machen damals?
Ja, also das war wirklich so, also ich habe da auch angefangen, also das erste Gericht war Ochsenbäckchen, sind auch im Buch drin, witzigerweise. Und es war wirklich, das allererste Gericht war ein Ochsenbäckchen und das war mit dreierlei Kartoffelsalat. Das war das erste Gericht, was es da gab, so am Tag der Eröffnung. Und danach hatten wir so eine Tafel und da waren so 5, 6 Gerichte, einfach so ganz einfach, weißt du, so Pasta, Penne mit Kirschtomaten und Rinderfiletstreifen, auch so total easy. Und haben so mittags und abends aufgehabt. Und dann, muss man sagen, ich hatte ja eigentlich eine Ausbildung in, sag ich mal, schon einem gehobenen Bereich. Aber das war jetzt nicht so, als hätte man das einfach so kopieren können oder so, ne?
Ochs und Klee, den Namen habe ich auch irgendwo mal gelesen in einem Interview mit dir, ist im Grunde von einem spanischen Sprichwort abgeleitet. Ja. Du kannst es wahrscheinlich, ich kann es gerade nicht auswendig, du hast es wahrscheinlich noch im Kopf, ne?
Das sollte ich zumindest. Wenn der Ochse Klee findet, wird die ganze Herde satt.
Und was soll das sagen?
Und das Spanische, also ich habe manchmal überlege ich, ob ich mir das ausgedacht habe. Ich weiß es aber nicht mehr. Ich glaube nicht.
Ja.
Also ich meine, ich habe das.
Legenden.
Genau. Ich meine, ich habe das gelesen.
Ja. Aber was hast du dir dabei gedacht, dann zu sagen, okay, Ochs und Klee, soll das wirklich Fleisch und vegetarisch?
Das kann man später. Das kann man später. Erstmal, sag ich mal, ich habe nach einem Namen gesucht, so, und dann kam irgendwann so Ochs und dann kam irgendwie dieser Klee. Und dann, meine ich, war ich im Internet und habe irgendwie gesucht und habe dann dieses spanische Sprichwort gefunden. Wenn der Ochse Klee findet, wird die ganze Herde satt. Und ich will nicht dafür garantieren, dass dieses Sprichwort nicht existiert. Und dann wäre es dann zum Beispiel meine Idee gewesen. Dann ist es jetzt halt eine Legende in sich ich fände halt einfach so schön, dieses Bild von diesem Ochsen in diesem Klee. Dann habe ich erst rausgefunden, dass Ochsen Klee fressen. Das war eigentlich eher das Interessante. Und dann bildete sich das Ganze irgendwie so auf. Und dann zum Beispiel auch dieser Sauerklee, den die fressen, der heißt zum Beispiel auch, und das nicht umsonst, Oxalis.
Wann wurde dir klar, eventuell kommen die ersten Hauben oder der erste Stern? So, wann merkt man das? Da ist was im Gange.
Ja, das ist super, wie wir gerade das Ganze so, sag ich mal, abgehen in der Zeitlinie. Weil tatsächlich war es dann auch so, dass dann irgendwann kam dann immer mehr das Interesse auch auszuprobieren, neue Sachen zu finden. Und da ist immer dieser Punkt, also irgendwann hat sich mal rumgesprochen, ich hatte gar keine Ausbildung. Das ist eigentlich interessant, weil
der ist man Elektriker.
Das, ja, weil man das daraus gemacht hatte. Aus irgendeinem Grund, weil ich immer, weil mal irgendwann gesagt wurde, ich hatte ja gar keinen Meister. Und die meisten in, sag ich mal, der gehobenen Küche, die auch, sag ich mal, 1, 2, 3 Sterne erreichen, haben halt auch gewissermaßen bei Top-Köchen gelernt. Das habe ich ja nie. Ja? Also nichts gegen Manfred. Hallo Manfred. Manfred Duracek, mein alter Küchenchef im Petersberg. Mittlerweile bei der Bayer Gastronomie. Auch toller Küchenchef, aber wenn wir jetzt von Harald Wohlfahrt reden oder Eckart Witzigmann oder Sven Elberfeld oder so, wo dann viele, sag ich mal, auch aus der Top-Gastronomie dann waren, die heute sehr, sehr erfolgreich sind als Köche. So war es bei mir nicht. Ich habe das halt quasi alles selber aufgebaut, Step by Step by Step. So, und habe dann über die ganzen Jahre immer wieder mir neue Sachen beigebracht, habe mir Kochbücher gekauft, war dann auch in einschlägigen Restaurants essen, um dann auch das mal wieder oder das auch so zu sehen, was machen die anderen, sag ich mal, ne? Und es ist auch ein wichtiger Teil des Ganzen, um sich dann immer weiter zu entwickeln und immer wieder auf so ein neues Level zu kommen. Und tatsächlich, um dann deine Frage zu beantworten, war eigentlich der Moment, Irgendwann, ich meine, es war so 2000, also erstmal gab es eine Gummio-Haube, damit fing das an mit 2013 oder so. Vorher gab es aber einen tollen Bericht dann auch von Helmut Goethe, der war gestern auch bei der Buchpremiere, hat mich total gefreut. Und er hatte damals den ersten Bericht im Kölner Stadtanzeiger geschrieben und war total angetan, fand das total toll. Mhm. Und darauf kam auch eine riesen Response. Also da kamen super viele Leute. Also das waren so die ersten, so wo man sagte, okay, wir sind auf dem, das ist ja gut, was wir machen. Das schreibt ja auch die Presse. Ja. Und dementsprechend kommen die Gäste und sehen dann, okay, ja, das ist auch wirklich gut. Dann 2014 gab es das erste Mal den Moment, als ein Michelin-Tester da war. Und jetzt, das ist ein Riesenthema. Ja. Das ist ja auch eine Riesenerklärung. Du willst gerade schon fragen, wie läuft denn das eigentlich ab mit den Sternen?
Na, beziehungsweise, hätte mich interessiert, hast du es schon gemerkt damals? Da ist einer im Raum, der testet?
Nee, ist ein bisschen anders. Also, wenn Restaurants das erste Mal normalerweise, also ich möchte jetzt nicht für jedes Restaurant sprechen, ich möchte auch nicht sagen, dass das jetzt eine Regel ist. Es ist einfach so, dass in den meisten Fällen, und das ich habe das zweimal erlebt, deswegen vielleicht die es auch erlebt haben, können es vielleicht bestätigen. Wenn das erste Mal ein Tester kommt, dann stellt er sich erstmal grundsätzlich vor und sagt, ich bin von Michelin, ich war da. Und das heißt noch gar nichts, weil der Michelin ja nicht nur die Sterne verleiht, sondern es gibt ja auch grundsätzliche Einträge in diesem Buch. Einfach, da stehen auch Brauhäuser drin. Das heißt, ein Michelin-Tester muss auch ein Brauhaus testen.
Ja.
Und wenn er sagt, das ist gut, dann darf das in dieses Buch rein. Das hat aber keinen Einstern, keinen Zweistern, keinen Dreistern, keinen grünen Stern.
Aber ist ein guter Tipp, mal in dieses Buch zu blättern und vielleicht ein paar Sachen zu finden.
Ja, total. Und vieles läuft ja jetzt heutzutage online.
Ja. Ne?
Das Buch ist schön, aber es
gibt auch als App, glaube ich.
Ne? Es gibt als App und so. Also, aber das war so ein Moment, wo man einfach wusste, okay, da war jetzt jemand da. Und dann hat es auch tatsächlich ja nur 2 Jahre gedauert, bis der erste Stern kam. Ich wollte mich weiterentwickeln, das war von Anfang an klar. Und ich habe von Anfang an immer wieder andere Restaurants angeschaut, die leer standen. Das war irgendwie so, als ab 2012 oder so, habe ich mir durchgehend Restaurants angeschaut. Und es kommt wirklich, also es ist keine Lüge, ich habe mir wirklich bestimmt 50 verschiedene Restaurants angeschaut.
Krass.
Bis zu dem Zeitpunkt, als ich das erste Mal in diesem Kranhaus stand. Und dann bin ich hier reingekommen und dachte mir so, nee, auf gar keinen Fall. Also innerlich, ja, das ist das, was du willst, aber so rein vom, wie willst du das stemmen? Wie sollte das jemals funktionieren? Ich habe, glaube ich, eben ganz klar gemacht, dass ich aus dem gut Bürgerlichen komme und da war halt jetzt kein Kapital, wo man sagen kann, so ein Mann, super, hör mal, das ist ja eine tolle Idee, hier sind 500.000 Euro, viel Spaß, ne? Kannst dir deinen Traum verwirklichen. So war die Welt halt nicht, ne? Sondern es war erstmal so, dass wir erstmal in so einen also erstmal habe ich es komplett abgetan und habe erstmal gesagt, guck mir das an, okay, gut, vergiss mal's. Und irgendwann kam so dieser Moment, wo ich mir dachte so, komm, wir sprechen einfach nochmal mit denen. Und dann habe ich irgendwie alle eingepackt, Leute, die ich kannte und die mir geholfen haben. Und wir haben uns dann mit den Eigentümern zu dem Zeitpunkt getroffen. Und da war nur, ja, sie sind ja schon bekannt und so. Und da gab es schon, keine Ahnung, 3 Gummio-Hauben oder sowas. Ne? Also schon eins der bekannteren.
Du hattest schon einen Namen.
Da gab es schon einen gewissen Namen, sag ich mal. Die dann auch, sag ich mal, die Eigentümer dahin überzeugt haben, sich mit uns zu unterhalten über eine eventuelle Anmietung der Fläche hier im Kranhaus. Und um es jetzt noch kurz zu machen, man ist sich einig geworden, wir sind umgezogen und der Mietvertrag war auch ohne Stern unterschrieben. Das ist vielleicht das Interessante.
Einen zweiten Stern gab es dann auch, 2019. Und jetzt wollte ich auf das Konzept kommen, weil das schließt auch wieder so ein bisschen den Bogen zur Oma, wo du ja eben schon so diese verschiedenen Geschmacksrichtungen, diese Sinne, diese Qualitäten angesprochen hast. Das Ochs und Klee, in jedem Gericht probierst du diese 6 Geschmacksqualitäten zu zeigen, nämlich, ich liste sie auf: süß, salzig, sauer, bitter, fett bzw. fettig und jetzt kommt's, Umami. Bis Umami, glaube ich, sagt es den meisten was. Probier mal für einen Laien zu erklären, was heißt Umami.
Ja, deswegen, also ich kann das natürlich ganz weit ausholen. Ich mache mal.
Ich sag ja für einen Laien.
Das ist, gibt da auch eine Geschichte hinter. Ne? Also im Grunde genommen, erstmal Umami ist japanisch und heißt Wohlgeschmack. Der Entdecker ist Kikunae Ikeda. Mhm. Und das war so um die 1910. Und der gute Mann hat aus Kombu-Algen, wo er das Dashi draus gemacht hat, das viele jetzt mittlerweile auch schon kennen, oder die Miso-Suppe.
Ja.
Dashi ist ein Bestandteil der Miso-Suppe. Hat dann aus diesen Algen hat er einen Stoff extrahiert. Und was ist dieser Stoff? Es ist Glutamat. Und hat natürliches Glutamat entdeckt.
Das, was man den chinesischen, ich nenne es mal, Standardrestaurants vorwirft, was ganz viel in den Gerichten ist, damit sie gut schmecken. Ne?
Genau, und das kommt, dieser nette Herr hat, nachdem er das entdeckt hat, auch das Mononatriumglutamat erfunden. Ja, das heißt, der hat das dann geschafft, chemisch herzustellen. Und diese Firma gibt es heute immer noch. Und die haben 40.000 Mitarbeiter und machen 8 Milliarden Euro Umsatz.
Wow.
Oder Dollar. Ich kann kurz sagen, drei Lebensmittel, wo es sehr, sehr stark drin ist. Also die höchste Konzentration ist tatsächlich in getrockneten Tomaten an sich selber. Dann in Shiitake-Pilzen und sehr hoch auch im Parmesan. Und natürlich in die Kombo-Alge natürlich an sich auch, aber das kann man jetzt nicht so lutschen.
Wie viel Umami ist denn im Rheinischen, in der rheinischen Küche? Könntest du da Zutaten nennen, die, wo du sagst, verwendet die und ihr habt Umami im Gericht?
Ganz klar, hör mal, das ist ja ganz einfach, weil da nimmst du einen Brühwürfel von Maggi.
Sehr rheinisch.
Und haust den, ja, das war ja früher auch immer.
Ja, also stimmt,
wenn meine Mutter Gulasch macht, dann hängt, da kommt dann ein Maggi-Würfel rein, ist ja klar.
Ja.
Nein, aber was auch wirklich bestätigt ist, deswegen, falls sich mal jemand gewundert hat, warum am zweiten oder dritten Tag zum Beispiel das Gulasch noch viel, viel besser schmeckt. Also irgendwann ist es ja um, das wissen wir auch.
Ja.
Lass es mal zwei Wochen da drin. Dann, aber man kann das ja schon, wenn es durchgeschmort ist, ja auch länger im Kühlschrank aufbewahren offensichtlich. Ne? Und es ist echt so, dass das Glutamat sich steigert. Deswegen ist es oft so, dass eine Bolognese und aber auch ein Gulasch, wenn das einen ersten und zweiten Tag dann steht und einen dritten Tag, dass sich das Glutamat quasi vermehrt. Gefühlt in jedem Gericht, sag ich mal, sind Zwiebeln erstmal als Base drin. Und dann tut es natürlich auch sehr stark der Lorbeer, ja, der echt fast überall reinfliegt. Und das ist natürlich oft auch Speck und sowas. Und wenn du jetzt zum Beispiel auch Fleisch hast, wie Gulasch, das gibt auch ordentlich, sag ich mal, Umami. Beziehungsweise sind Glutamine natürlich auch im Fleisch sehr stark enthalten.
Ja.
Und deswegen schmeckt das einfach auch so intensiv. Und deswegen mögen das auch so viele. Viel lieber als eine Frucht, ein Apfel.
Ich habe bei dir selber schon gegessen, deswegen hat mich ein Gericht fasziniert, weil ich dachte so, okay, was kommt jetzt? Der halbe Hahn. Ein typisch kölsches Gericht, also ein Röggelchen mit Käse.
Ja.
Wie kriegt man das bitte auf Sternenniveau? Erklär's.
Ja, das hat sich tatsächlich über Jahre aufgebaut. Das war erstmal einfach nur so ein Stück Röggelchen, was man so ein bisschen in so einen Balken geschnitten hat und was Käse drüber gehobelt hat. Dazu gab es tatsächlich aber ein Kölschgel und eingelegte Zwiebeln und Gurke. Und da war es wie so ein kleiner Cracker, schon so ein bisschen feiner. Und das hat sich dann über die Jahre so entwickelt, bis zu dem Punkt, wo es jetzt angelangt ist. Und wenn er sich mal so ein Bild anschaut oder sich das mal anguckt oder mal vielleicht auch vorbeikommt und mal den halben Hahn bei uns dann auch im Menü bekommt, da ist, das ist halt so ein 3D-gedrucktes halbes Hühnchen, wo dann halt ein Hahnenkamm drauf ist. Und in dem Hahnenkamm ist halt der Gouda versteckt. Das heißt, du isst diesen Hahnenkamm von diesem Hühnchen runter. Und dabei gibt es das flüssige Röggelchen, was in so einer Art Konsommé verarbeitet ist. Also in so einer Kraftbrühe vom Röggelchen. Und diese klassischen Komponenten sind natürlich trotzdem noch dabei. Und was halt das Besondere ist, also klassisch kommen wir dann eingelegte Gurke, Zwiebel etc. und Senf. Und was wir immer machen, wir rollen hier jeden Tag ein kleines Frühfässchen rein. Und dann gibt es dazu
ein Kölsch. Natürlich.
Ja.
Verbindung zum ehemaligen Brauhaus?
Das ist es natürlich, okay. Klar. Und daher kommt ja auch, deswegen, und das ist dann wieder auch so dieser Gedanke neben den Geschmacksqualitäten, um halt, sag ich mal, das Erlebnis den Gästen auch, sag ich mal, so aufzuzeigen und nahe zu führen. Und zu sagen, schau mal, das kommt irgendwo her, das hat irgendwie so eine tiefere Bedeutung, weil ich habe halt da gearbeitet und da gab es halt Kölsch und da gab es einen halben Hahn und das ist halt übrig geblieben, um diese Wurzeln auch, in keinster Weise zu verstecken, sondern eher zu sagen, okay, man macht was Neues draus und zeigt den Leuten, okay, das kann man auch aus einem Käsebrötchen mit Röggelchen machen.
Jetzt bringt eine Kölsche Jung mit rheinischen Wurzeln, wir haben es alle gehört, das Buch Grazie Roma raus. Vielleicht zur Erklärung. Du hast als erster Koch das Stipendium an der Deutschen Akademie in Rom erhalten. Wie kommst du dazu? Beziehungsweise was bringt dich nach Italien und Rom?
Also, ich bin ja auch noch Musiker.
Das
ich spiele auch noch in der Band.
Ja.
Ja, und Peter Sinclair heißt die übrigens, falls die mal sich jemand bei Spotify
an. Schlagzeug machst du, oder?
Nee, ich singe da.
Du singst auch.
Ich habe auch.
Aber du spielst auch Schlagzeug,
ich ne? Ich kann auch Schlagzeug spielen, ja. Aber ich, da kam eher der Sänger raus. Das steht auch alles im Buch, warum das sich entwickelt hat. Der Ansatz war Musiker und damals ist der Patrick, Patrick Hahn, ja, der war Programmdirektor beim Gürzenich-Orchester. Der sollte ein Stück zu Ritualen machen. Dann hat er mich gefragt, hier, du bist doch auch Schlagzeuger, Koch bist du? Und es war hier der Sinn, wirklich die Rituale eines Kochs nachzuvertonen. Ja? Und dafür wurde ein Komponist gesucht, ein slowenischer Komponist, beziehungsweise der war schon im Gespräch, das ist Vito Zuraj. Ja? Die beiden sind mittlerweile gute Freunde, kommen natürlich auch in dem Buch vor. Vito war Rumpreisträger in der Villa Massimo, ja, 2014. Und das, nur um das ganz schnell zu erklären, es gibt zwei verschiedene Stipendien in der Villa Massimo. Ein Praxisstipendium, ja, oder Kurzzeitstipendium. Das ist 7 Wochen. Das ist das, was ich gemacht habe. Für Künstler, die nicht, sag ich mal, der klassischen Künste zugesprochen werden können. Siehe Malerei, Bildhauerei. Und das Langzeitstipendium, was dann natürlich an Komponisten wie Vito zum Beispiel zugesprochen wird. Und da wir dieses Stück zusammen geplant haben 2019, war danach, als wir es dann aufgeführt hatten, dann war der Moment, wo er mich gefragt hat, Daniel, willst du dann auch mal in die Villa Massimo? Und ich so, was ist Villa Massimo? Und er meinte, ja, das ist diese Einrichtung, ja, von der Bundesrepublik, die Künstler fördert in Rom. Und da gibt es ganz viele solche, in Rom gibt es ganz viele solche künstlerischen Einrichtungen, okay, von verschiedenen Staaten. Ja. Ja. Und das ist irgendwie so ein Ding. Irgendwann haben die angefangen, die Leute nach Rom zu schicken, weil man da so tolle Kunst sehen konnte. Und da haben die überall das aufgebaut. Und die Deutschen haben es auch gemacht.
Ja.
Das ist die Villa Massimo. Und deswegen, wegen Vito, wegen Patrick und weil ich mich getraut habe, bei dem Orchester mitzumachen und dann dieses Stück auch mitgespielt habe, bin ich danach als Kurzzeitstipendiat 2023 im September in der Villa Massimo gelandet. Während das Ganze passiert ist, ist auch das Buch in so eine Bahn gelaufen. Und was ich gemacht habe, ist halt, ich habe halt fleißig trotzdem, dass man sich jetzt immer hinsetzt und dann zum Beispiel alles aufschreibt. Aha. So, das wäre eigentlich vorher nicht so mein Ding gewesen. Und da habe ich mich aber schon so ein bisschen, ich weiß, irgendwie hat mich das auch so ein bisschen gepackt. Ich habe dann auch mal so, von den ersten 4-5 Tagen habe ich dann mal so 12-15 Seiten oder so geschrieben und habe das dann dem Sebastian geschickt. Derjenige, der das dann wirklich schreibt und auch, sag ich mal, meine Gedanken, wir haben ganz, ganz viele Interviews geführt, wir haben uns ganz, ganz darüber unterhalten, er hat mich auch in Rom besucht und aus diesem ganzen Input hat er dann das Buch, sag ich mal, so wie es jetzt in der Form ist, dann verfasst.
Und dann hast du gedacht, ach wenn schon, ich bin ja Koch. Ich bin ja zwar durch die Musik irgendwie da hingekommen, aber eigentlich soll jetzt ja meine Kochseele da stehen. Ja, auch als
Koch und Musiker, ja, stand da.
Okay. Ja. Deswegen gibt es 30 Rezepte in diesem Buch auch. Genau. Alle italienisch oder in deiner Version interpretiert italienisch?
Ja, das ist schon meine Interpretation. Das ist auch vielleicht das Besondere, das ist jetzt nicht einfach nur ein italienisches Kochbuch, sondern das ist immer ganz witzig, weil viele, also aus dieser Geschichte heraus ergeben sich diese Rezepte. Das ist eigentlich ganz cool.
Und das sind, ja, 30 sind es, ne?
Es sind 30 und es sind auch einfache Rezepte, das ist das Schöne. Und das möchte ich ganz, ganz stark betonen, dass es halt einfach auch für jedermann nachkochbar ist. Es ist halt genau das, wo man jetzt eigentlich denkt, ich kann jetzt eigentlich abschalten, ja, weil 2-Sterne-Küche, da wo ich mir kein Buch von kaufen, da kann ich sowieso nur die Bildchen anschauen, kann ich nicht nachkochen, in dem Fall ist es nicht so.
Grazie Roma von Daniel Gottschlich. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Jetzt geht's gleich zurück in die Küche.
Yes.
Und letzte Frage, wie oft denkst du noch an deine Oma und die rheinische Küche zurück? Auch vielleicht als Inspiration für deine eigene.
Ich habe dieses Gericht, was ich dir erzählt habe, mit dieses Oma-Gericht, habe ich schon interpretiert. Das ist schon durch. Und denke da immer wieder zwischendurch dran. Ich koche mir das auch manchmal sogar noch und habe das auch schon mal hier für Personalessen gekocht.
Ja.
Fand die total cool. Oma-Essen.
Vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deinen Einblick in dein Leben und jetzt, glaube ich, haben wir dich auch ein bisschen aus der rheinischen Sicht verstanden, Daniel Gottschlich, und auf dem Weg zum dritten Stern irgendwann vielleicht sogar, hier im Ochsenklee.
Who knows?
Kölsch und Jod, der Rheinland-Podcast. Die heutige Folge wird präsentiert von der DB Regio NRW. Wir bringen euch gern hin.